Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalt. Grund zu feiern hat sie genug. Samantha steht kurz vor ihrem Abschluss. Sie studiert Rechtswissenschaften an der University of South Carolina in Columbia. Die 21-Jährige hat große Pläne. Wegen ihrer herausragenden Leistungen hat sie ein Stipendium für die Drexel University in Philadelphia bekommen. An der juristischen Fakultät wird sie ab dem Herbst ihr Studium fortsetzen. Samantha will Anwältin für internationales Recht werden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist sie mit ihren Freundinnen aber erstmal in Five Points unterwegs. Das quirlige Vergnügungsviertel befindet sich im Zentrum der Stadt und ist nicht nur bei Studierenden beliebt. Tagsüber zieht es Menschen aus dem ganzen Großraum Columbia zum Shoppen in das Innenstadtherz der pulsierenden Metropole. Die Straßen sind gesäumt von unzähligen kleinen Shops und Restaurants. Abends pilgern die Studierenden scharenweise vom Campus ins Viertel. Die Backsteinfassaden der Bars erstrahlen nach Einbruch der Dunkelheit in ganz neuem Glanz. Bunte Leuchtstoffröhren und Neonreklame weisen den Feierwilligen den Weg in die Nachtlokale. Bier, Jellyshots und Hochprozentiges fließen hier in Strömen. Samantha und ihre Freundinnen feiern im Bird Dog. Die Getränke werden hier in großen Einmachgläsern serviert. An den Wänden hängen Gemälde von Jagdhunden. Ein ausgelassener, fröhlicher Abend, der an diesem 29. März 2019 sein Ende findet, als die Bar um 2 Uhr morgens schließt. Samantha bestellt sich ein Uber-Taxi, verliert ihre Freundinnen aber Menschengewirr. Sie wartet vor der Bar allein auf ihr Taxi und telefoniert noch kurz mit ihrem Freund Greg. Die Nachttemperaturen sind frisch, sie fröstelt. Samantha trägt in dieser Nacht nur ein orangefarbiges Top mit kurzen Ärmeln, eine schwarze, knöchellange Röhrenjeans und helle Sandalen mit Keilabsatz. Das Telefonat mit Greg endet um 2.04 Uhr. 8 Minuten später steigt Samantha in einen schwarzen, 4-türigen Chevrolet, der nur auf den ersten Blick wie das bestellte Taxi aussieht. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Samantha Josephson ist eigentlich ein Jersey Girl. Sie ist fürs Studium nach Columbia gezogen, wo sie ihren Freund Greg vor 3 Jahren kennengelernt hat. Die Wege der beiden haben sich damals im Vergnügungsviertel gekreuzt. Die Sympathie war sofort da. Im Frühling 2017 haben sie es dann offiziell gemacht. Samantha und Greg sind seitdem ein Paar. Das Band zwischen beiden ist besonders innig, obwohl sie aktuell eine Fernbeziehung führen. Greg ist nach seinem Abschluss wieder in die alte Heimat gezogen und lebt seit ein paar Monaten im knapp 200 Kilometer entfernten Charleston. Greg liebäugelt damit, im Herbst zusammen mit seiner Freundin nach Philadelphia zu gehen. Er will wieder in ihrer Nähe wohnen. In der Nacht vom 28. auf den 29. ist seine Realität aber noch, dass ihn gut 2 Autostunden von Samantha trennen. Die 21-Jährige hatte sich zwar ein Uber-Taxi bestellt, aber Greg will trotzdem sicherstellen, dass sein Liebling wohlbehalten zu Hause ankommt. Deshalb verfolgt er ihren Live-Standort über die Finde-meine-Freunde-App auf seinem Handy. Greg beobachtet via Display, wie sich ihr Standort um kurz nach 2 Uhr morgens von der Bird Dog Bar verlagert, in südliche Richtung. Sie sitzt jetzt offenbar im Taxi, bewegt sich aber in die entgegengesetzte Richtung, in die sie eigentlich müsste. Samantha lebt mit ihren Freundinnen in einer Wohngemeinschaft. Der Apartmentkomplex befindet sich nordwestlich von der Bar. Greg kennt die Strecke in- und auswendig. Er ist sie in der Vergangenheit selbst schon oft mit dem Taxi gefahren. Greg glaubt zu diesem Zeitpunkt noch, dass Samanthas Freundinnen mit ihr im Wagen sitzen. Vielleicht ziehen sie noch in eine andere Bar weiter oder wollen bei anderen Leuten weiterfeiern. Greg schreibt Samantha schließlich und versucht, sie anzurufen. Keine Reaktion. Seine Nachrichten bleiben unbeantwortet. Sie geht nicht ans Telefon. Gregs Textnachrichten werden zwar übertragen, aber nicht geöffnet. Das blaue Häkchen für die Lesebestätigung fehlt. Eine halbe Stunde, nachdem seine Freundin die Bar verlassen hat, wird Samanthas Standort in Rosewood gepinkt, einem Viertel im Süden der Stadt. Danach wird kein neuer Standort mehr übertragen. Greg ist irritiert. Er wählt immer wieder Samanthas Nummer, vergebens. Das Verhalten ist untypisch für die 21-Jährige. Samantha ist sonst immer erreichbar für ihn. Eine mögliche Erklärung? Vielleicht hat sie ihr Handy im Uber-Taxi vergessen und der Fahrer hat mittlerweile Feierabend. Greg textet Samanthas Mitbewohnerinnen und erfährt, dass sie die Bar nicht gemeinsam verlassen haben. Auch die Freundinnen vermuten, dass sie ihr Handy verlegt haben könnte und noch irgendwo mit anderen Kommilitonen feiert. Gegen 5 Uhr morgens übermannt Greg dann die Müdigkeit. Er versucht, den Gedanken an das fehlende blaue Häkchen beiseite zu schieben und legt sich schlafen. Stunden später holt ihn die Realität dann wieder ein. Er wird von einem Anruf geweckt. Eine Mitbewohnerin von Samantha ist am anderen Ende der Leitung. Greg erfährt jetzt, dass das Bett seiner Freundin letzte Nacht leer blieb. Sie kam nach dem Barbesuch nicht nach Hause. Niemand habe etwas von ihr gehört. Auch Gregs Textnachrichten sind immer noch ungelesen. Samanthas Freund fackelt nicht lange. Er setzt sich am Vormittag ins Auto und fährt nach Columbia. Als er am späten Mittag in der WG seiner Freundin ankommt, ist bereits eine Polizeibeamtin vor Ort. Samanthas Freundinnen haben sie als vermisst gemeldet. Die 21-Jährige ist an diesem Tag auch nicht bei der Arbeit erschienen. Ihr Schichtbeginn wäre eigentlich um 11 Uhr gewesen. Samantha jobbt neben dem Studium als Kellnerin in einem Grillrestaurant. Dass sie unentschuldigt fehlt, ist mehr als untypisch. Die junge Studentin gilt als zuverlässig und pflichtbewusst. In Columbia laufen die ersten Suchmaßnahmen an. Samantha wurde zuletzt in Bird Dog in Five Points gesehen. Der Außenbereich von der Bar ist videoüberwacht. Die Überprüfung der Videobänder bringt Verstörendes zutage. Die Aufnahmen vom frühen Freitagmorgen zeigen, wie Samantha die Bar um kurz nach 2 verlässt. Allein. Auf der Straße vor der Bar und dem Bürgersteig herrscht noch reger Betrieb. Die Lage wirkt unübersichtlich. Samantha ist links im Bild zu sehen. Sie steht etwas abseits vom Getümmel an der Bürgersteigkante und hält auf der Straße Ausschau nach ihrem U-Bahn. In der linken Hand hält sie ihr roségoldenes iPhone. Sie wirft immer wieder einen Blick aufs Display. In der Uber-App wird angezeigt, wie viele Meter das gebuchte Taxi noch entfernt ist. Um 2.12 Uhr biegt ein schwarzer Chevrolet in die Straße ein. Das Fahrzeug steuert direkt die Parklücke an, neben der die suchende Samantha steht. Dann geht alles ganz schnell. Die 21-Jährige läuft auf den Wagen zu und öffnet die hintere rechte Tür. Sie steigt ein, noch bevor das Fahrzeug wirklich zum Stehen kommt. Samantha hat es versäumt, vor dem Einsteigen zu prüfen, ob das Kennzeichen und der Name des Fahrers überhaupt mit den Daten übereinstimmen, die in der Fahrdienst-App hinterlegt sind. Samantha dürfte auch entgangen sein, dass das Fahrzeug überhaupt nicht als Uber gekennzeichnet ist. Kein Schild, keine Plakette, nichts. Der schwarze Chevrolet fährt davon, mit der ahnungslosen Samantha auf der Rückbank. Die Ermittlungen werden später ergeben, dass ihr tatsächliches Taxi kurz danach bei der Bar vorfuhr. Die Fahrt wurde gecancelt, nachdem Samantha nicht zur Abholung erschien. Samantha wird mittlerweile seit rund 14 Stunden vermisst. In Columbia dauern die Ermittlungen an. Zeitgleich an einem anderen Ort. Zwei Jäger wollen an diesem Freitag in den angrenzenden Wäldern von New Zion Truthähne schießen. New Zion ist eine kleine Stadt in Clarendon County, die etwa 100 Kilometer südöstlich von Columbia liegt. Die Männer sind in ihrem Auto unterwegs und steuern ein entlegenes Waldgebiet über die Black Bottom Road an. Eine unbefestigte Straße, die eigentlich nur Ortskundige kennen. Mehr als Wald, Ackerland und einen sumpfigen Teich gibt es hier draußen nicht. Die beiden parken den Wagen am Wegesrand und bahnen sich ihren Weg durch das Dickicht des Waldes. Sie halten aufmerksam Ausschau nach Wildtieren. Aber nach ein paar Minuten entdecken sie etwas, das aus der Ferne aussieht wie ein menschlicher Körper. Die beiden gehen ein paar Schritte auf das Etwas zu, aber der Anblick übersteigt die Grenzen des Ertragbaren. Eine junge Frau, sie ist tot. Sie trägt helle Sandalen mit Keilabsatz, die lose um ihre Füße baumeln. Der Rest ihrer Kleidung ist in Blut getränkt. Die ursprünglichen Farben sind unter dem Rotbraun nicht mehr erkennbar. Die beiden Jäger machen Kehrt und informieren die Polizei. Das Polizeiaufgebot entlang der Black Bottom Road ist an diesem Nachmittag riesig. Das Gebiet wird großflächig abgesperrt und forensisch auf Spuren untersucht. Die Tote kann als Samantha Josephson identifiziert werden. Die Studentin mit den großen rehbraunen Augen wurde zur Zielscheibe für die Aggressionen eines noch unbekannten Täters. Dr. Beaver ist ein versierter Gerichtsmediziner. Er blickt auf fast 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Aber die Untersuchung von Samanthas Leichnam nimmt selbst den erfahrenen Forensiker mit. Ihr Körper weist rund 120 Stich-, Schürf- und Schnittwunden auf. Ein Stich war so tief, dass er die Lunge traf, ein anderer das Gehirn. Samantha wurde durch die Stichwunden so schwer verletzt, dass sie buchstäblich ausgeblutet ist. Zum Zeitpunkt der Obduktion befinden sich nur noch rund 20 Milliliter in ihrem Körper. Zur Orientierung, normalerweise sind es etwa 4 Liter. Ihre Fingerknöchel sind verletzt, ein Hinweis darauf, dass sie gegen die Wagentür oder die Fenster des vermeintlichen Uber-Taxis getrommelt haben könnte, um andere auf sich aufmerksam zu machen. Beaver stellt 2 parallel zueinander verlaufende Stichwunden in einer der Handinnenflächen fest. Augenscheinlich eine Abwehrverletzung. Samantha dürfte versucht haben, sich mit der Hand vor den Messerstichen zu schützen. Die 21-Jährige könnte zudem gedrosselt worden sein. Samanthas Zungenbein ist gebrochen. Beaver kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die Verletzung von einem Würgen herrührt oder durch einen Messerstich verursacht wurde. Das Verletzungsmuster deutet darauf hin, dass Samantha die Stichverletzungen mit einer scharfen, doppelzackigen Waffe beigebracht wurden. Mutmaßlich ein ausklappbares Taschenmesser mit 2 Klingen. Der vermissten Fall wird zur Mordsache. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täterfahrzeug. In der Nacht von Freitag auf Sonntag fällt einer Streife in Carolina ein schwarzer Chevrolet auf, der unweit der Bar unterwegs ist, die Samantha in der Nacht zuvor besuchte. Die beiden Beamten folgen dem Wagen mit Blaulicht, was den Fahrer offenbar nervös macht. Er biegt unerlaubterweise in eine Einbahnstraße ein und stoppt den Wagen nach wenigen Metern. Es ist etwa 3.30 Uhr, als die Beamten an das verdächtige Fahrzeug herantreten. Sie bitten den jungen Mann im weißen Jogginganzug, den Wagen zu verlassen. Kaum steht er neben dem Fahrzeug, rennt er auch schon los. Er versucht zu Fuß in die Dunkelheit zu flüchten. Aber die Polizisten können ihn nach einigen Metern festsetzen und legen ihm Handschellen an. Der Mann kann als der 24-jährige Nathaniel Rowland identifiziert werden, wohnhaft in New Zion. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme steht er unter dem Einfluss von Marihuana. Rowland ist in dieser Nacht nicht allein unterwegs. Seine Freundin sitzt auf dem Beifahrersitz und wird noch an Ort und Stelle polizeilich befragt. Dass der 24-Jährige für den Mord an Samantha verantwortlich ist, wird von Minute zu Minute wahrscheinlicher. Die Beamten nehmen den geparkten Wagen in Augenschein und die Spuren, die sie finden, sprechen ihre eigene Sprache. Die Sprache eines mutmaßlichen Tatorts. Getrocknetes Blut auf dem hinteren rechten Sitz. Ein Schuhsohlenabdruck auf der Heckscheibe. Bleichmittel und Fensterreiniger. Versteckt zwischen dem Fahrersitz und der Mittelkonsole ein roségoldenes iPhone. Der Abdruck, das Blut und das Handy können später eindeutig Samantha zugeordnet werden. Nathaniel Rowland steht im dringenden Tatverdacht, Samantha in den frühen Morgenstunden des 29. März entführt und später außerhalb von Columbia in seinem Wagen getötet zu haben. Der Tatvorwurf wiegt schwer, aber Rowland schweigt und macht keine Angaben zur Sache. 3 Tage nach Rowlands Festnahme findet in Samanthas Heimatstadt in Jersey eine Mahnwache für sie statt. Hier in Robbinsville ist sie aufgewachsen und hierhin wollte sie eines Tages wieder ihren Lebensmittelpunkt verlagern. An diesem Dienstagabend entzünden Freunde, Familie und Fremde Kerzen für Sammy. So haben sie ihre Liebsten immer genannt. Samanthas Freund Greg ist auch da. Zumindest physisch. Alles ging viel zu schnell. Zeit zum Verarbeiten blieb noch keine. Sammy war die Liebe seines Lebens, wie er selbst sagt. Dass seine Sammy nicht mehr da ist, weil sie versehentlich in den falschen Wagen stieg, ist eine neue Realität, die unwirklich ist. Und grausam. Samanthas Vater bezeichnet den mutmaßlichen Mörder seiner Tochter als Monster. Samanthas Eltern wollen sich zukünftig dafür einsetzen, dass die Sicherheitskonzepte von millionenschweren Fahrdiensten wie Uber neu überdacht und verbessert werden. Tränen der Trauer mischen sich mit Momenten des fröhlichen Erinnerns, als eine langjährige Freundin von Samantha spricht. Sie gedenkt ihr, indem sie erzählt von den gemeinsamen Kindheits- und Highschool-Geschichten, die sie Sammy Ismen nennt. Laut Lieder mitsingen, obwohl sie den Text nicht kannte. Mit Gesichtsbemalung zum Justin Bieber-Konzert, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des Popstars zu erregen. Lachen, lieben, albern sein, egal wer zusieht. Das war Samantha. Ein Sprecher von Uber drückt Samanthas Hinterbliebenen in einem Pressestatement sein Beileid aus. Er betont, dass das Unternehmen schon seit 2017 mit den lokalen Strafverfolgungsbehörden und verschiedenen Unicampus-Leitungen zusammenarbeitet. Damals wurde einem Mann der Prozess gemacht, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Fahrer bei dem Unternehmen gemeldet war, aber trotzdem noch seinen Uber-Aufkleber auf dem Wagen hatte. Der Mann hatte sich damals auf einem College-Campus als Fahrer ausgegeben und eine Studentin missbraucht. Gerade bei jüngeren, alkoholisierten Menschen ist der Uber-Dienst besonders beliebt. Deshalb sei es dem Unternehmen ein Anliegen, diese vulnerable Gruppe für das Thema Sicherheit zu sensibilisieren. Nach dem Mord an Samantha werden Flugblätter mit Sicherheitsempfehlungen ausgegeben. Übermäßigen Alkoholkonsum vermeiden, aufmerksam bleiben, bestimmte Abhol- und Ausstiegszonen berücksichtigen und die hinterlegten Fahrer- und Fahrzeugdaten in der App abgleichen. Sicherheitsempfehlungen, die für Samantha zu spät kommen. Die Vorstellung, dass Menschen selbst in ihren losgelösten Momenten in Hab-Acht-Stellung sind, vermutlich mehr Wunschgedanke als lebensnahe Realität. Prozessauftakt vor dem geschworenen Gericht in Columbia ist am 20. Juli 2021. Seit Samanthas Tötung sind 16 lange Monate vergangen. Wegen der Corona-Pandemie musste die Verhandlung nach hinten verschoben werden. Jetzt sind 6 Verhandlungstage angesetzt, in denen mehr als 30 Zeugen und Sachverständige geladen sind. Die Anklage lautet auf Entführung und Mord. Nathaniel Rowland befindet sich seit seiner Festnahme im Gefängnis von Richland County. Im Falle einer Verurteilung muss der mittlerweile 27-Jährige mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Rowland selbst macht keine näheren Angaben zur Tatnacht. Aber seine Anwältin versucht, die 12-köpfige Jury davon zu überzeugen, dass es keine gesicherten Beweise für die Täterschaft ihres Mandanten gibt. Sie beruft sich auf den Obduktionsbericht. Demnach wurde an Samanthas Körper keine DNA von Rowland gefunden. Unter ihren Fingernägeln wurden DNA-Spuren von 2 anderen, nicht identifizierten Männern gesichert. Es ist unklar, von wem sie stammen und wie sie unter Samanthas Nägel kamen. Die Verteidigerin wirft die Theorie in den Raum, dass eine andere Person in der Tatnacht im Wagen ihres Mandanten unterwegs gewesen sein könnte und die 21-Jährige mitgenommen hat. Rowland wurde nach seiner Festnahme auf Verletzungen und Spuren eines Kampfes hin untersucht, aber sein Körper wies keine auf. Dass Samantha sich gegen den Angriff gewehrt hat, scheint unbestritten. Ihre Fingernägel waren eingerissen und abgebrochen. Samantha war eine Kämpferin. Die Staatsanwaltschaft sieht es dennoch als erwiesen an, dass der Mörder der Studentin auf der Anklagebank sitzt. Vieles spricht dafür. Im Zuge der Ermittlungen wurden Rowlands Handydaten ausgelesen und mit den Standorten verglichen, an denen Samanthas Gerät eingeloggt war. Demnach waren in der Tatnacht beide zur gleichen Zeit auf derselben Strecke unterwegs. Samanthas Leiche wurde in einem entlegenen Waldgebiet in Clarendon County gefunden, in das sich ortsfremde kaum verirren. Rowlands Handy war dort eingeloggt und er hat einen persönlichen Bezug zu der Gegend. Sein Elternhaus ist nur 3 Kilometer entfernt vom Leichenfundort. Am 2. Prozesstag wird die Frau in den Zeugenstand gerufen, mit der Rowland zum Tatzeitpunkt zusammen war. Sie erzählt, dass Rowland sie am Morgen nach der Tat abholen und zur Arbeit bringen wollte. Dabei seien ihr die Blutspuren in seinem Wagen aufgefallen. Angesprochen auf das Blut soll er nur gesagt haben, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern soll. Er habe sich dann Handschuhe angezogen und angefangen, das Wageninnere zu schrubben. Die Zeugin beschreibt außerdem ein messerähnliches Werkzeug, das sie an diesem Morgen bei ihrem Freund gesehen hat. Die Aussagen der Frau decken sich mit den Ermittlungsergebnissen. Nach Rowlands Festnahme wurde auch das Haus seiner Freundin untersucht. Im Müll fanden die Ermittler die beschriebenen Handschuhe, an denen nicht nur Rowlands DNA, sondern auch die von Samantha gefunden wurde. Zudem konnte Opfer-DNA an einer von Rowlings Socken, einem Stirntuch und einem Multiklingentool aus seinem Besitz gesichert werden, das er ebenfalls im Hausmüll seiner Freundin entsorgt hatte. Die messerscharfen Klingen passen zu Samanthas Verletzungsmuster. Teil der Beweismittelführung gegen Roland sind auch Bodycam-Aufnahmen, die festgehalten haben, wie die Streifenpolizisten seinen Wagen in der Nacht von Freitag auf Samstag angehalten und in Augenschein genommen haben. Die Kindersicherung war noch aktiv. Die Beamten vermuten, dass Roland in der Nacht zuvor die Tür- und Fenstersperre aktiviert hat, nachdem Samantha auf dem Rücksitz seines schwarzen Chevrolet Platz genommen hat. Der Wagen war unaufgeräumt und Roland ist in die falsche Richtung gefahren. Es dürfte nicht lange gedauert haben, bis Samantha klar wurde, dass sie gerade nicht im Taxi unterwegs ist. Wegen der eingeschalteten Kindersicherung war es ihr von der Rückbank aus aber unmöglich, aus dem Wagen zu flüchten. Eine Anfrage bei Samanthas Bank ergab, dass ihre Karte nach ihrem Verschwinden noch benutzt wurde. Einmal um 5.45 Uhr morgens an einem Bankautomaten in Sumter, die Stadt liegt auf halber Strecke zwischen dem Leichenfundort und Columbia. Um 6.47 Uhr kam die Karte dann nochmal in Columbia zum Einsatz. Die Videoüberwachung an den Automaten hat den Mann aufgezeichnet, der erfolglos versuchte, Geld von Samanthas Konto abzuheben. Er trägt Handschuhe und ist dunkel gekleidet. Die Kapuze seines Sweatshirts ist tief ins Gesicht gezogen. Mund und Nase sind von einem umgebundenen Tuch verdeckt. Die Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass Roland Stunden später versuchte, Samanthas rosé-goldenes iPhone in einem kleinen Handyshop zu verkaufen. Seine Statur und die Kleidung passten zu dem Mann, der zuvor bereits an den beiden Geldautomaten gefilmt wurde. Die Aufnahme der Überwachungskamera aus dem Handyladen zeigen, wie der in schwarz gekleidete Angeklagte am 29. März das Geschäft betritt. Er wirkt nervös und bleibt in der Nähe des Ausgangs stehen. Laut Aussage des Ladenbesitzers wollte Roland $300 für das Gerät haben. Er bot ihm $150 an, was Roland offenbar zu wenig war. Er verlässt den Laden wieder mit dem Handy. Stunden später konnten es die Ermittler dann in seinem Wagen sichern. Der Staatsanwalt zeichnet das Bild eines berechnenden, kaltblütigen Mörders nach. In der Nacht von Samanthas Entführung wurde Rolands schwarzer Chevrolet von verschiedenen Sicherheitskameras in der Nähe der Bird Dog Bar erfasst. Roland ist mehrere Runden um den Block gefahren, bevor er die angetrunkene, frierende Samantha am Bürgersteig stehen sah. Laut Auffassung der Anklage war Roland in jener Nacht auf der Jagd und hat schließlich Samantha ins Visier genommen, die allein auf ihr Taxi gewartet hat. Vorsätzlich, abscheulich, boshaft. So beschreibt der Staatsanwalt die Entführung und das, was danach passiert ist. Samanthas Mutter gibt vor Gericht eine emotionale Erklärung ab. Der Gedanke daran, dass Roland das letzte Gesicht war, in das ihre Tochter blickte, bevor sie starb, macht sie ganz krank. Am 27. Juli 2021 ergeht dann das Urteil gegen Roland. Die Geschworenen brauchen nur eine gute Stunde, um sich zu beraten. Sie befinden Roland der Entführung und des Mordes an Samantha für schuldig. Das Motiv des 27-Jährigen ist allerdings unklar. Er hatte nach der Tat versucht, Samanthas Handy zu veräußern und wollte mit ihrer Debitkarte Geld abheben. Ein Raubmotiv und ein anschließender Mord in Verdeckungsabsicht scheinen dennoch unwahrscheinlich. Denn Roland hat deutlich mehr Gewalt angewendet, als zur Tötung notwendig gewesen wäre. Einer der leitenden Ermittler sieht in der Tat vielmehr einen willkürlichen Akt von roher Gewalt. Es konnte abschließend nicht geklärt werden, von welchen beiden Männern die DNA unter Samanthas Fingernägeln stammt. Rolands Anwältin hatte seine Täterschaft bis zuletzt in Frage gestellt. Aber die Geschworenen waren anderer Meinung. Roland wird seinen Lebensabend hinter Gittern verbringen. Die Möglichkeit einer Bewährung wird ihm nicht zugestanden. Als der vorsitzende Richter das Urteil verkündet, stößt er auf Widerspruch aus den Zuschauerreihen. Rolands Mutter erhebt sich von ihrem Sitz und hält eine Fürsprache für ihren Sohn. Bekleidet mit einem leuchtenden, korallroten Shirt und einer farbenfrohen Blümchenjacke darüber, beharrt sie darauf, dass ihr Sohn unschuldig ist. Sie habe ihn immerhin erzogen. Er sei zu so einer Tat überhaupt nicht fähig. Ihre Worte treffen Samanthas Hinterbliebene wie kleine Pfeilspitzen. Der Richter schneidet ihr schließlich das Wort ab. Ihre in den Raum geworfenen Behauptungen höre er sich nicht weiter an. Roland selbst nimmt das Urteil nervös blinzend entgegen. Am Tag der Urteilsverkündung ist er ähnlich farbenfroh wie seine Mutter gekleidet. Er schnaubt schwer unter dem pinkfarbenen Hemd, sein Brustkorb senkt und hebt sich deutlich sichtbar. Er gibt eine kurze Erklärung ab, in der er weiterhin auf seiner Unschuld beharrt und ein Anliegen formuliert. Er wünscht sich, der Staat würde mehr tun, um den wahren Mörder zu finden. Daran, dass mit Roland der Richtige hinter Gittern sitzt, haben Samanthas Eltern keinen Zweifel. Nach der Ermordung ihrer Tochter haben sie die Say My Name Stiftung ins Leben gerufen. Sie wollen das Andenken an Samantha hochhalten und gleichzeitig andere unterstützen. Die Stiftung vergibt Stipendien an Highschool-Absolventen, die sich durch ihre Leistung besonders hervorgetan haben. Neben der Möglichkeit, talentierten jungen Menschen Bildung zu ermöglichen, ist es das zentrale Anliegen der gemeinnützigen Organisation, landesweit über die Gefahren von Mitfahrgelegenheiten aufzuklären. Die Stiftung arbeitet mit verschiedenen Gemeinden, Flughäfen, Polizeibehörden und Bildungseinrichtungen zusammen, um die Fahrgäste von morgen für das Thema zu sensibilisieren. Denn eins ist klar, wir schenken einen Vertrauensvorschuss, wenn wir blindlings in ein fremdes Fahrzeug einsteigen. Samantha war ein umsichtiger Mensch. Sie wollte alles richtig machen. Sie fühlte sich auf der sicheren Seite mit einem Uber-Taxi. Dass sie ihren Live-Standort mit Greg teilt, war ein gängiges Ritual zwischen den beiden. Aber es war offenbar nicht genug. Samantha war verwundbar in dieser Nacht. Sie war beschwipst, sie war allein und sie hatte es so eilig, nach Hause zu kommen, dass sie nicht überprüft hat, zu wem sie da eigentlich ins Auto steigt. Der heimtückische Mord an Samantha zieht auch politische Kreise. Samanthas Eltern haben einen neuen Gesetzesentwurf mit auf den Weg gebracht. Der ursprüngliche Entwurf von Sammy's Law sollte digitale Transportunternehmen dazu verpflichten, sicherzustellen, dass alle Fahrzeuge mit einem Nummernschild vorne und einem an der Rückseite ausgestattet sind. Ferner sollten die Fahrzeuge durch gut beleuchtete Schilder bereits aus der Ferne als Taxi identifizierbar sein. Die Mitfahrenden müssten die Gelegenheit haben, sich bereits vor dem Einsteigen über einen Code am Fenster einzuscannen, um sicherzustellen, dass sie ein autorisiertes Fahrzeug betreten. Der Verkauf von Schildern und Plaketten sollte streng reguliert werden. Aktuell wird im Senat über eine abgespeckte Variante des ersten Entwurfs diskutiert. Eine Entscheidung darüber, ob das Gesetz als solches anerkannt wird, wird im Sommer 2023 erwartet. Greg beschreitet indessen den Weg, den eigentlich seine Freundin gehen wollte. Vor Samanthas Tod hat er seinen Bachelorabschluss in Marketing Management gemacht. Nach ihrem Tod hat er sich neu ausgerichtet. Seit 2020 studiert er Jura. Vielleicht ist er einer von denen, die sich in naher Zukunft für Recht und Gerechtigkeit einsetzen und sicherstellen, dass das Leben auf und abseits der Straße etwas sicherer wird. In Gedenken an die, die er durch die Hände eines anderen verloren hat. Samantha. Das war Steig nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steig nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
In der Nacht zum Karfreitag 2009 wird eine Familie brutal ausgelöscht. Nur der Sohn überlebt. Doch was zunächst wie ein unbegreifliches Verbrechen wirkt, entwickelt sich zu einer verstörenden Enthüllung über Doppelleben, dunkle Geheimnisse und Abgründe in einer scheinbar perfekten Welt. Der Vierfachmord von Eislingen ist ein sechsteiliger True-Crime-Podcast, der den Fall rekonstruiert, tiefgründige Analysen bietet und Licht in eines der aufsehenerregendsten Verbrechen Deutschlands bringt. Hört rein, der Vierfachmord von Eislingen, exklusiv bei Podimo.